Hallo alle miteinander. Hallo liebe Evelyn. Heute im Podcast Tschüss Alfred, jetzt mal Buddha bei die Fische, habe ich die liebe Evelyn Schudack von Modern Hippie. Und ich freue mich total, dass du dabei bist und ja, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Danke. Ja.
Hallo.
Und ja, hier kommt das Intro von Tschüss Alfred, jetzt mal Buddha bei die Fische. Und zwar ist das dein Podcast über moderne Spiritualität und Leute, die es immer wieder schaffen, ihren inneren Schweinehund ja in die Ecke zu buxieren und zu sagen, ich mache das jetzt einfach, ganz egal, was Alfred dazu sagt. Und ja, dafür habe ich heute, wie gesagt, die liebe Evelyn zu Gast. Und ja, es war schon sehr schön Vorgespräch und ja, ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen nervös und ja, ich freue mich total, dass du hier bist, dass du zugestimmt hast, bei diesem Interview dabei zu sein. Und ich folge dir ja schon viele Jahre und ich weiß, vor ein paar Jahren, als ich dann auf dich aufmerksam wurde, habe ich gedacht, boah, wie geil ist das denn? Die macht genau das, was ich immer schon machen wollte. Aber ich habe immer gedacht, dafür muss man studieren oder zumindest Journalistin sein. Und dann kann man nur so durch die Welt reisen. Du hast mir erzählt, du bist aber eigentlich aus dem Ruhrpott und bist gelernte Industriekauffrau. Wie kommt man denn von dem Ruhrpott Industriekauffrau im Büro in die große, weite Welt und bucht modernhippie.de?
Oh, das wird dann jetzt ein bisschen länger dauern.
Das ist okay.
Die Ausbildung habe ich übrigens nicht abgeschlossen. Ich habe die abgebrochen nach 10 Monaten. Die Ausbildung habe ich auch nur angefangen, weil es das Richtige, es war einfach richtig. Meine Eltern haben mir geraten, das zu machen, meine damaligen Freunde, mein Ex-Freund und so weiter.
Ist halt der, das ist nicht alles. Und mach was Anständiges.
Was ganz Solides, ne? So. Und ich wollte eigentlich damals schon was ganz, ganz anderes machen, habe aber dann eher auf meinen Verstand gehört und habe die Ausbildung angefangen in meiner Heimatstadt oder am Heimatsdorf Sprockhövel, was neben Bochum liegt, und habe mich nach 2 Wochen schon super leblos gefühlt, habe gemerkt, dass das halt nichts für mich ist, irgendwie morgens um 8 im Büro zu sein, um 5 Uhr nach Hause zu gehen. Und wollte dann da schnell raus. Hab dann aber dennoch eher auf andere gehört, die mir geraten haben, hey, es ist ein super Job, du verdienst gut, bleib dabei. Und so ist das Leben. So sollte das Leben gelebt werden.
Das Leben ist kein Ponyhof.
Genau, ganz, ganz genau, ja. Und das passte aber nicht so wirklich in meine Realität. Und für mich wurde es dann immer schlimmer und schlimmer. Und ich wurde dann auch krank, dadurch, dass ich sehr sensibel bin. Mein Körper reagiert dann direkt darauf, wenn ich irgendwas Falsches mache. Und habe mich dann 10 Monate durchgezwungen, quasi. Und bis ich dann einfach nicht mehr konnte. Ich habe einfach gemerkt, okay, entweder mache ich jetzt so weiter und bin konstant. Und bin damals zum Personalchef gegangen, habe geweint vor Freude und habe gekündigt. Und er dachte nur, oi, die kommt bestimmt in der Woche wieder, die hat gerade irgendein Problem oder so. Und das war damals eine gute Entscheidung. Bin dann aber an die Uni gegangen. Ich habe dann internationales Management studiert, weil ich keine andere Möglichkeit gesehen habe, wie ich frei leben könnte.
Ja.
Wir werden ja nicht so ausgebildet, also wir lernen ja nicht in der Schule, wie wir das machen können, was wir gerne machen würden, sondern eher so dieses, ja, Boxendenken. Okay, wenn das nicht klappt, dann mach ich irgendwas anderes Vernünftiges. Und etwas anderes Vernünftiges wäre dann halt studieren. Also habe ich dann studiert und habe dann aber auch schon wieder nach ein paar Wochen gemerkt, passt irgendwie auch nicht. Irgendwie ist das alles zu, weiß ich nicht. Das ist alles.
Was stimmt denn nicht mit mir?
Also ich dachte wirklich, irgendwas stimmt nicht. Ja, absolut.
Ja, das
ich war damals auch beim Psychologen und er wollte mir damals Antidepressiva geben, weil ich wollte das nicht studieren. Ich hatte da einfach keinen Bock drauf. Es hat sich halt einfach nicht lebendig angefühlt. Und es wird dann immer schlimmer und schlimmer und schlimmer, bis ich dann einfach irgendwann diesen Punkt erreicht habe, dass ich dachte, nee, Arschleck, ich habe keine Lust mehr darauf. Nein, ich mache jetzt etwas Unvernünftiges. und bin dann mit dem Work-and-Travel-Visum nach Australien und habe einfach gejobbt. Irgendwelche Jobs, also da war wirklich alles dabei, von im Vapiano kochen, als Kitchenhand, immer putzen, Cookies nachts auf der Straße, also ich habe wirklich alles gemacht, um irgendwie Geld zu verdienen.
Und ich habe Blätter gepflückt. Autowäscher.
Ja. Ja, solche Jobs halt, ja. Aber das lernt ja durch ja auch total viel.
Ja, ja. Wenn ich zurückblicke, war das immer noch eine meiner schönsten Zeiten da. Das hat mich wirklich oft durch dunkle Zeiten geführt, die Erinnerungen daran.
Ja, ja. Das verstehe ich total, weil es halt einfach, es ist halt nicht so ernst. Du hast dann gerade diesen Job und dann kannst du den trotzdem wieder wechseln. Es ist ein bisschen, es ist freier. Ja. Auch wenn es nicht die Traumjobs waren, absolut nicht.
Also in Deutschland nicht gemacht, ehrlich gesagt.
Nee, die müsste man ja auch nicht, das ist das. Und da hatte man jetzt nicht so großartig die Möglichkeit, irgendwie da so picky zu sein, zu sagen, nee, ich mache jetzt nur das oder das. Und genau, und nach dem Jahr bin ich dann wieder zurück nach Deutschland und hatte halt dann die Idee, okay, ich muss irgendwie ortsunabhängig leben. Mhm. Und ich wusste, dass ich gerne selbstständig arbeiten wollen würde. Und konnte mich dann aber, als ich noch in Australien war, ich konnte mich selbst in einem Café sitzen sehen am Laptop. Irgendwas am Laptop. Ich dachte, okay, kann ja alles Mögliche sein. Aber ich hatte dieses Bild vor Augen. Und dann bin ich zurück nach Deutschland. Dann hat eins einfach zum anderen geführt. Ich habe mich mit einem guten Freund von mir getroffen. Er hat mir von einem Freund erzählt, der sich gern mit mir treffen wollen würde. Der wollte mir damals aber irgendwas im Network-Marketing anbieten, wo ich ja echt so gar nichts für überhaupt. Und hat dann aber gefragt, warum ich keinen Blog habe. Und das ist inzwischen viele Jahre her. Damals gab es noch nicht so viele Blogs. Ja. Ich schaue es mir mal an. Ich guck mal, was es da schon so gibt. Und da gab es damals echt wirklich eine Handvoll Blogs, die wirklich gut waren. Und dachte ich, das ist ja total spannend. Das ist ja super toll. Aber wie soll man damit Geld verdienen?
Wann war das ungefähr?
Ich glaube, das ist jetzt so 6 Jahre oder 7 Jahre her. Ja. Und dann gab es plötzlich Modern Hippie. Habe ich überlegt, was würde denn passen? Und dann passt einfach Modern Hippie gerade ganz gut, weil eigentlich lebe ich wie ein Hippie. Mhm. Aber trotzdem halt noch, okay, ich brauche meinen Computer und trotzdem schätze ich auch ein normales Leben. Und ja.
Also damals so in Deutschland, was ja eigentlich schon eine sehr große Inspiration war, dass du dieses dich irgendwo mit dem Laptop im Café hast sitzen sehen. Weil das war ja damals, vor 6, 7 Jahren noch gar nicht so üblich, ne? Das kam ja dann alles erst.
Ja, das stimmt. Also inzwischen ist es ja irgendwie, gibt es zig Möglichkeiten, wie man jetzt irgendwie selbstständig von unterwegs aus arbeiten kann. Also ich glaube, dass fast für jeden schon etwas möglich ist, wenn man es möchte halt. Mhm. Es war damals, und ich habe wirklich irgendwie alles an Bildung, Wissen irgendwie, was ich finden konnte, online aufgesaugt. Ich habe es damals ausgedruckt. Ich hatte meinen Ordner und habe das wirklich alles gelernt, was man heute alles innerhalb von einer Woche wahrscheinlich in irgendeinem Online-Kurs oder so lernen kann. Aber es hat halt ein bisschen länger gedauert. Und dann habe ich ein Praktikum für den Sebastian Cannabis gemacht von Off the Path. Ja. Ist auch dann so.
Dem und der Conny, da habe ich ja mit angefangen, für meine Webseite das zu machen, weil ich habe ja von denen diesen Kurs gemacht, den die damals, das Blogcamp, ja gemacht. So habe ich angefangen.
Ja, ja, die waren damals sehr groß damit und waren auch echt eine super Inspiration und eine Riesenhilfe, muss ich ehrlich sagen. Also. Und für ihn habe ich damals ein Praktikum gemacht, da ging es dann nach Thailand. Und dann habe ich spontan in Thailand entschieden, dass ich in Thailand bleibe. Was so die beste Entscheidung war, die ich treffen konnte. Weil ich hatte damals nur ein Zimmer in Berlin, hätte sowieso aus dem Zimmer irgendwie einen Monat später oder so rausgemusst. Und meine damalige Mitbewohnerin ist eine gute Freundin von mir geworden und die hat dann einfach meine Sachen in einen Koffer reingepackt und hat das einfach für mich verstaut. Und ich bin in Thailand geblieben. Und da ist was ganz, ganz Magisches passiert. Dadurch, dass ich geglaubt habe, das wird funktionieren. Es gibt keinen Plan B. Es gab wirklich nur Plan A. Musste das irgendwie funktionieren. Ich hatte keine Wahl. Und ich glaube ja auch an Manifestieren und so weiter und dass wenn man etwas glaubt, dass das dann auch wirklich kommt. Aber man muss daran halt auch wirklich glauben und Vertrauen haben. Und das war dann auch so nach und nach. Ich habe plötzlich Aufträge reingekriegt für den Blog und das Geld kam plötzlich rein und ich musste nicht nach Deutschland fliegen. Und aus 5 Tagen Teilen, ich glaube, es sollten damals 5 Tage sein, wurden dann 6 Monate, 7 Monate oder so.
Also ich muss ja zugeben, ich bin ja so ein kleiner Schisser, ne? Also ich reise zwar auch überall alleine hin und sowas, aber hattest du da, also du hast dieses Vertrauen gehabt, dass das alles, aber kamen nicht manchmal auch Zweifel, wo dein Alfred gesagt hat, Mädchen, komm, wir gehen jetzt wieder heim? Nee.
Nee, gar nicht. Nee. Ich habe dann wirklich überlegt, was könnte schlimmstenfalls passieren. Und das Schlimmste, was passieren hätte können, ist, dass ich kein Geld mehr habe, dass ich eine gute Freundin, Freund, meine Eltern fragen muss, ob die mir Geld leihen für einen Rückflug und dass ich zurück nach Deutschland. Das wäre so das Schlimmste und das ist ja auch nicht so schrecklich, wenn das passiert. Und ich musste mir einmal in den 6, 7 Monaten musste ich mir auch einmal ein paar hundert Euro leihen. Habe ich mir damals von einer sehr guten Freundin ein bisschen Geld geliehen, was ich dann aber auch innerhalb von 1, 2 Monaten wieder zurückzahlen konnte. Und das war so das Schlimmste, was passiert ist. Und letztendlich das Schlimmste, was passieren kann, ist ja immer, dass das gute Geld dann eigentlich nichts anderes ist. Aber ich habe einfach die Welt als so, so freundlich erfahren. Und ich weiß auch noch, ich war mal in Malaysia dann in einem Hostel und da war gerade so der Zeitpunkt, wo ich plötzlich kein Geld mehr hatte. Und ich habe wirklich dann immer so gelebt, okay, dann sind noch 50 Euro auf dem Konto, 100 Euro auf dem Konto, aber Thailand ist halt recht günstig, auch Malaysia ist jetzt nicht so teuer. Und dass ich dann wirklich auch eine Nacht hatte, in der ich auf der Couch im Hostel geschlafen habe, nicht in einem Bett, sondern wirklich auf einer Couch. Und ich habe so das Gefühl, dass mich das eher darauf vorbereitet hat, dass eigentlich nichts wirklich Schlimmes passieren. Also das war so das Schlimmste, was passieren konnte, ist passiert, dass ich halt kein Geld mehr hatte. Und trotzdem war es möglich, das recht schnell dann zu überwinden, weil es gibt ja Möglichkeiten, dann auch wieder Geld zu verdienen. Man muss halt dann nur offen sein und wirklich schauen und dann auch wirklich was tun. Also es gab da auch Zeiten, in denen ich 12 Stunden, 14 Stunden am Tag einfach nur im Laptop saß und gearbeitet habe, wenn andere am Strand oder irgendwelche Ausflüge gemacht haben. Aber da gilt es dann halt auch, das Mindset irgendwie zu verändern, weil es funktioniert dann auch nicht irgendwie nur zu reisen und irgendwie dann vielleicht 2 Stunden am Tag zu arbeiten. Das geht vielleicht ab irgendeinem Punkt, das ist schon möglich, ja. Aber zu Beginn ist das halt nicht möglich. Man muss dann halt auch wirklich viel Zeit. Also
4 Stunden Woche, da ist noch ein bisschen Vorlaufzeit, ne, bevor man.
Ja. Das geht, aber da muss man dann ordentlich Vorarbeit leisten.
Ja. Wie hat dein Umfeld reagiert? Weil, also ich weiß, als ich damals schon nach Australien wollte, mein Onkel zum Beispiel gesagt, das ist der größte Blödsinn, den du hier gemacht hast. Und wie hat dein Umfeld reagiert? Weil das war ja damals, also wie gesagt, das war ja nicht so, dass man einfach mal durch die Welt reist und von da irgendwo dann Geld verdient.
Nee, gar nicht. Australien war bei mir damals noch okay. Doch, das war noch in Ordnung, das konnten viele dann noch verstehen, das mit dem Work-and-Travel-Visum, das war nicht in Ordnung. Aber dann wirklich, dann als es dann so mit Thailand und ich mache das jetzt mit dem Blog und so weiter, also so wirklich total am Rumspinnen eigentlich. Viele dachten, ich spinne dann einfach nur für eine Weile und dass ich mich dann wieder fange und wieder dann was Normales mache. Und ja, viele, viele Freunde und auch mein Bekanntenkreis, auch Freunde meiner Eltern und so weiter, haben mir gedacht, ja, das kannst du jetzt mal ein Jahr machen oder so. Das ist schon okay, so für eine kurze Zeit. Aber dann werd mal wieder vernünftig. Das geht so nicht. Du kannst so nicht leben. Und ich habe dann halt immer gesehen, okay, dass da halt irgendwie das da ist. Geht nicht. Es geht halt einfach nicht. Es ist nicht möglich. Und ich habe das nicht verstanden. Wieso soll das nicht möglich sein? Und ich kann mich noch genau an eine Situation erinnern. Da hatte mein Vater Geburtstag. Da hatte ich ein Gespräch in der Küche mit jemandem, der dann auch wirklich so felsenfest davon überzeugt war, wie ich mir mein Leben denn vorstelle, wie soll ich das denn so leben können und dass es mal Zeit wird, dass ich endlich wieder vernünftig werde und wieder ein ganz, ganz normales Leben führe. Oh, ich finde das ganz gruselig, weil er war felsenfest davon überzeugt, aber das ist halt seine Realität. Und meine Realität sieht da komplett anders aus. Und also inzwischen fragt mich keiner mehr oder versucht mir irgendwie zu sagen, lebe dein Leben anders. Inzwischen ist es so, wenn ich sage, ach, ich überlege nach Portugal zu ziehen und sage, oh, super Idee, fantastische Idee, mach das mal.
Ja,
also es gibt viel Zuspruch, sehr, sehr viel. Aber das hat ein paar Jahre gedauert.
Ja.
Weil es halt einfach nicht normal ist, entspricht nicht der Norm und da fehlt dann einfach das Verständnis dafür. Und wenn dann irgendwie dann Ratschläge kommen, warum man das nicht machen sollte, oft sind es ja gut gemeinte Ratschläge, weil die sich Sorgen machen. Mhm. Nur.
Ja, manche. Aber wie du sagst, für manche passt das auch einfach nicht, also auch heutzutage immer noch nicht ins Weltbild.
Nein, überhaupt nicht.
Also es ist ja. Also bei vielen, also zumindest nicht das mit dem Reisen und kein festes Zuhause zu haben, so nach dem Motto. Das merke ich immer noch. Also ich meine, selbst dadurch, dass wir jetzt hier ja schon sehr viel offener sind demgegenüber, allein durch die sozialen Medien, ne? Es gibt ja viele Travel-Blogger mittlerweile, aber ich glaube, der Großteil der Bevölkerung ist immer noch so mit dem, ne, hast deinen festen Job und dann hast du deinen festen Wohnort und irgendwann Familie und Kinder und na gut, was das digitale Nomadentum jetzt mit Familie und Kindern ja schon gar nicht mehr ausschließt, es sind ja mittlerweile auch schon Familien unterwegs.
Ja.
Ich habe halt festgestellt, dass trotzdem immer noch viele Leute dieses Bürojob oder halt diese Festanstellung und an einem Ort zu sein, immer noch bevorzugen. Ne, diese Sicherheit. Also da, klar, manche, die machen dann zwar Homeoffice oder sowas, ne, und wollen auch also nicht mehr dieses strikte 9-to-5 haben.
Ja.
Und aber hast du das auch so mitbekommen oder bekommst du das auch noch so mit? Dass diese Art zu leben irgendwo immer noch exotisch ist für viele?
Ja, wobei mein Umfeld hat sich extrem verändert, auch in den letzten Jahren. Das heißt, ich habe viele Menschen um mich herum, die genauso leben. Aber klar, wenn ich in meiner Heimatstadt bin oder so, ist es zum Teil immer noch exotisch oder auch jetzt, also ich bin momentan in München. Und ich habe auch Freunde hier, die ein ganz normales Leben führen. Also beides irgendwie. Also mein Umfeld besteht irgendwie aus beiden. Irgendwie Menschen, die genauso leben und Menschen, die halt ein ganz, ganz normales Leben führen. Ja. Wobei ich sagen muss, dass das, wenn ich mir auch Menschen anschaue, die jetzt auch schon seit vielen Jahren unterwegs sind, letztendlich führt es trotzdem bei den meisten in diese Richtung, dass sie sich dann trotzdem eine Base suchen.
Ja.
Also es ist ja nichts daran verkehrt, irgendwie einen Wohnsitz zu haben und von dort aus irgendwie das zu machen, was man möchte. Ich glaube auch, dass oft so dieses, ich gehe jetzt auf Reisen und ich bin jetzt jahrelang unterwegs und ich finde mich selbst und so weiter, dass es ja wirklich nur durch die Unzufriedenheit kommt.
Ja.
Und letztendlich führt es wahrscheinlich dennoch in die Richtung, dass man den passenden Wohnsitz findet, den passenden Partner, den Job hat, den man haben möchte, dass man sich einfach so sein Leben kreiert, wie man es haben möchte. Ohne diese ganzen Begrenzung. Hab's jetzt einfach mal auf Deutsch gesagt. Ohne diese Begrenzung, die man halt vorher hatte. Und ich habe so das Gefühl und sehe auch, dass das dafür halt oft nötig ist, erstmal so komplett auszubrechen, um dann in einem etwas anderen, freieren Leben anzukommen. Weil man kann ja auch frei in Köln, München oder sonst irgendwo leben. Das ist ja egal, wo man lebt. Und letztendlich muss man dafür ja auch nicht immer nur reisen. Aber ich sehe schon, dass alles immer offener und offener wird. Also es geht jetzt recht schnell, sehr, sehr schnell. Und ich glaube, vieles wird sich ändern und dass sich viele auch umorientieren werden müssen. Das glaube ich. Also jeder wird ein bisschen selbstständiger werden.
Ich glaube auch, dass viele Firmen sich umorientieren müssen.
Ja.
Noch dieses 9-to-5 und jeden Tag ins Büro kommen, glaube ich, dass das, also ich höre das bei ganz vielen Speakern halt, ne? Also so egal jetzt, ob das der Tobias Beck ist oder halt andere, die halt sagen, wirklich, der deutsche Arbeitsmarkt, das wird innerhalb der nächsten 10 Jahre komplett umgewurschtelt.
Ja.
Und wer da jetzt nicht schon beginnt, das vorzubereiten, ne, dem
Ja.
Dieser Wandel, der steht an, ne?
Ja, das glaube ich. Es sind ja sehr, sehr viele Menschen einfach unzufrieden und man sieht ja, dass immer weniger Menschen nur noch Geld wichtig ist. Die meisten wollen ja erfüllt sein, die wollen das machen, was sie machen wollen. Und es ist ja, 9-to-5 ist ja wie im Gefängnis. Warum soll man die Zeit im Büro absitzen, wenn man vielleicht von zu Hause aus die Arbeit innerhalb von 4-5 Stunden schaffen kann? Und letztendlich ist es für die Firmen ja auch besser, weil die Mitarbeiter zufriedener sind.
Ja, aber das haben viele noch nicht so erkannt. Also es wird ja eher dann an für die kleineren Mitarbeiter, also die unteren, ne, die Angestellten, die abarbeiten, da wird ja mehr dran gespart. Und ich glaube auch, dass viele sich da in den nächsten Jahren wirklich, dass die umdenken müssen, weil sonst auch viele gute Mitarbeiter sich einfach andere Firmen suchen, wo sie bessere Konditionen haben, ne, wo halt zum Beispiel Homeoffice gegeben wird oder Ja,
das glaube ich auch. Also in Deutschland, ich glaube, Deutschland hinkt da auch noch extrem hinterher.
Ja. Also auch was mit diesen virtuellen Assistenten, was ich ja jetzt auch unter anderem mache. Ich weiß echt, dass das erste Mal von erzählt habe, haben die mich angeguckt, als käme ich vom Mond. Und wie soll das denn funktionieren? Oh ja, mein Gott, dann kann ich halt im Büro mal gerade nicht die Ablage in einen Ordner reinmachen, sondern ich mache es halt digital. Aber muss der Chef sich halt vielleicht mal, wenn er ins Büro kommt, selbst einen Kaffee holen. Oh mein Gott, dann hat er mal, wie die Kaffeemaschine funktioniert. So halt, ne? Und ich glaube, dass wir da viele, wie du schon sagst, Restriktionen noch, diese Begrenzungen im Kopf haben. Und ich finde es aber ganz schön, dass halt auch viele junge Leute mittlerweile sagen, nee, ich will jetzt auch mal was von der Welt sehen und ich möchte halt mehr diese innere Zufriedenheit haben. Und dafür verdiene ich vielleicht ein bisschen weniger. Also das finde ich ganz schön.
Ist es auch. Natürlich ist, ja. Ich glaube auch, dass die Zeiten langsam vorbei sind. So, oh, ich habe hier das tolle Haus oder die tolle Wohnung, das fette Auto, das und das. Ich glaube so langsam, ich glaube, es ist so schlimm geworden in den letzten Jahren. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass die Menschen so unzufrieden geworden sind, dass es einfach nicht mehr weitergeht. Ich nehme das auch immer wahr, wenn ich aus dem Ausland zurück nach komme, dass die Energie ist halt sehr schwer in Deutschland, muss ich sagen. Also je nachdem, wo man halt ist. Ich finde, München ist recht angenehm. Ich bin sehr überrascht. Aber es gibt echt Gebiete, wo ich denke, hui, wenn ich da durch die Stadt laufe. Also ich spüre Menschen auch ganz, ganz leicht, da ich empathisch bin. Und das ist dann nicht angenehm. Und da es muss sich halt einfach etwas ändern. Also
das stimmt. Ich liebe ja Mallorca und ich war ja jetzt auch ein paar Mal dort innerhalb der letzten Monate. Und wenn ich dann hier nach Hause komme, ne, und ich fahre halt dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und da ist keiner, der mal wirklich lacht oder alle sind entweder ins Handy versunken oder hören Musik, was ja jetzt nicht schlecht ist, aber trotzdem sitzen irgendwie alle mit so einem Gesicht da und da tue ich mich auch immer ganz schwer. Ja. Und ein riesengroßer Unterschied war es damals auch, als ich aus Australien zurückgekommen bin. Also gut, das ist jetzt schon 13 Jahre her, aber trotzdem, da war alles viel leichter. Die Leute waren irgendwie viel entspannter, lockerer. Also ich weiß, als ich hier dann in Frankfurt wieder in den ICE gestiegen bin und da waren dann ältere Damen in einem Vierergrüppchen unterwegs und die haben sich die ganze Zeit nur über ihre Krankheiten unterhalten. Und ich dachte so, boah, unterhaltet euch doch darüber, dass ihr jetzt in eurem Alter, dass ihr hier noch zusammensitzt und wie schön das ist, dass ihr diese Tour hier machen könnt. Und und das hatte ich halt damals. In Australien war das ganz anders. Wenn ich da so ältere Leute, die waren so hilfsbereit erstmal, wenn wir da mit unserem Bus liegen geblieben sind und ne, dann haben die angehalten und haben gefragt, ne, ist alles in Ordnung, können wir euch helfen und haben halt so ein bisschen erzählt und die Energie war ganz anders.
Ja, weniger. Also Australien war für mich auch ein riesengroßer Wendepunkt, wenn nicht der größte sogar. Mhm. Da habe ich auch gesehen, ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich damals von der Uni nach Hause gefahren bin und im Bus saß. Und da war ein Schweizer im Bus in seinen Shorts, ganz locker angezogen. Der hat mir erzählt, dass er jetzt gleich zu einer Präsentation fährt, also erst im Marketing tätig und so weiter. Ich dachte mir, so hält der eine Präsentation? What? Das wird in Deutschland aber nicht gehen. Und auch irgendwie Professoren, irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte da einen Professor und es war echt eine sehr gute Uni dort. Er kam da barfuß rein. Aber in Australien geht man vielleicht auch mal barfuß shoppen und so weiter. Und es war halt alles irgendwie so menschlicher, würde ich sagen, lockerer. Ja. Nicht so, oh, ich muss mich jetzt irgendwie der Norm anpassen oder der. Es war halt einfach, es war auch das erste Mal nach einer langen Zeit, dass ich gemerkt habe, ich kann wieder atmen. Oh, es war so schön, es war so befreiend, es war so, oh. Und es ist für viele dann halt wichtig, dass die vor der Arbeit erstmal noch surfen gehen oder solche Sachen oder nach der Arbeit ein Barbecue im Park oder am Strand. Und
ja, das Leben findet da auch eher, habe ich auch so empfunden, draußen statt. Ja. Ne? Und selbst wenn man nach der Arbeit die Freunde nach Hause einlädt und macht draußen Barbecue, was ich halt auch sehr schön fand in Australien, in den großen Städten, dass die da diese Barbecue-Grills überall stehen hatten, frei von den Städten, ne, mit Gas und allem. Du musstest die nur danach wieder sauber machen.
Die waren sogar sauber. Meistens waren die sogar sauber.
Ich dachte, ja, die waren wirklich sauber. Die haben, also wir haben die auch immer wieder sauber gemacht danach. Da hat sich jeder dran gehalten. Ja. Wo ich auch dachte, also ich glaube nicht, dass das bei uns hier so funktionieren würde. Und ja, es war anders. Es war wirklich anders. Und ich, also für mich war es damals auch sehr schwer, wieder hier anzukommen, und ich bin danach halt dann ein paar Monate später auch direkt in den Bürojob gegangen, wo ich dann 12 Jahre gearbeitet habe. Und ich habe dann auch lange Zeit wollte ich auch dahin auswandern, aber jetzt muss ich auch sagen, ich habe auch nie verstanden, warum die Leute dann nicht einfach mal weggegangen sind ins Ausland oder sowas, sondern halt mittlerweile verstehe ich es, weil man sich ja auch so sein Netzwerk hier aufbaut. Und damals, vor 13 Jahren, habe ich es nicht verstanden. Aber also ich bin mittlerweile auch jemand, der sagt, ich möchte eine Homebase haben, ob das jetzt hier in Deutschland ist oder also ich liebe euch ja mit Mallorca. Das wäre mir egal.
Ja.
Aber ich finde es halt so schade, also auch wenn ich jetzt mit Verwandten rede oder sowas, da fällt halt auch so oft der Spruch, ja, so ist halt das Leben. Mhm. Oder das machen wir, wenn die Rente kommt. Also selbst mit jüngeren Leuten. Also ich weiß, ich habe letztens jetzt mit meiner Cousine noch geschrieben und sie sagte auch, ja, ne, mit den Kindern und das geht dann alles nicht so und das macht man dann, wenn wir in der Rente sind und ja, so ist halt das Leben und finde ich schade.
Ja, es ist auch sehr, sehr schade. Es ist dieses Denken, dass alles irgendwie auf später aufgeschoben wird.
Ja.
Das ist so das absolut Schlimmste zu sagen, irgendwie in der Rente. Wer weiß, ob man bis dahin noch lebt.
Das genau.
Weiß man ja gar nicht.
Genau.
Wie alt wir werden. Und das ist wirklich schade, weil dann immer so, es wird ja dann immer, in der Zukunft mache ich das und das, immer so das Aufschieben und dann, und letztendlich ist man dann nie wirklich lebendig und macht nie in dem Moment genau das, was man eigentlich machen möchte. Ja. Man lebt nie.
Genau.
Das ist das Wirsche irgendwie. Das verstehe ich halt nicht irgendwie. Ich sehe ganz, ganz viele Menschen, die einfach nicht lebendig sind, die leben nicht. Und das ist traurig. Es ist wirklich, wirklich traurig. Gleichzeitig bin ich sehr, sehr froh, dass sich sehr, sehr viel tut bei jungen Leuten. Und ich glaube, da kann man noch viel machen, weil da tut sich halt einfach was. Aber ich glaube, so die ältere Generation, wir sind anders aufgewachsen.
Ja.
Wir haben jetzt viele Möglichkeiten. Und wir sehen, dass sich etwas tut. Aber ich glaube, wenn jetzt irgendwie jemand 60, 70 Jahre alt ist und ein Leben lang so gelebt hat, dann wird sich nichts mehr ändern.
Nee.
Das ist ja unwahrscheinlich.
Ich merke das, also ich bin ja auch bei meinen Großeltern aufgewachsen und hätte ich das meiner Oma erklärt, die hätte auch gedacht, so, was habe ich denn jetzt falsch gemacht bei dem Mädchen, bei der Erziehung? Und als ich nach, weil ich wollte ja immer weg, ne? Ich wollte ja immer weg. Ich hatte ja so einen enormen Freiheitsdrang. Und selbst das hat sie ja nicht verstanden. Ne? Und als ich dann nach Australien gegangen bin und sowas, sie hat mich gehen lassen, ja, aber es war sehr schwer.
Ja.
Und aber genauso sind ja ihre Kinder dann, das hat sie ja weitergegeben an ihre Kinder, beziehungsweise dann auch an mich. Und ich muss sagen, manchmal habe ich auch, wo ich wirklich dann gedacht habe, was zum Henker stimmt denn nicht mit mir? Ich habe so einen gut bezahlten Job, der ist unbefristet. Ich kann jetzt mir wirklich eigentlich kaufen, was ich will. Also jetzt so in diesen Maßen. Ja. Warum zum Henker bin ich nicht zufrieden?
Ja.
Ne? Und aber mittlerweile, also ich glaube nicht, dass mein Umfeld das versteht, aber die meisten akzeptieren es, dass ich da ein bisschen, dass ich da ein bisschen anders bin.
Ja. Ja. Aber das ist ja okay. Ich glaube auch nicht, dass mein altes Umfeld es versteht, das glaube ich auch nicht. Ich glaube wirklich nicht. Also ein Freund ist noch dabei, der jetzt nach zig Jahren immer noch jedes Mal fragt, was machst du jetzt nochmal? Ich denke, ey, frag mich doch nicht schon wieder. Aber es ist dann halt einfach irgendwie
nicht einfach.
aber wie du gerade gesagt hast, die akzeptieren es, das reicht ja vollkommen aus.
Ja.
Die müssen es ja nicht verstehen. Das ist egal.
Ja.
Und ich finde es aber schön, so hin und wieder mal irgendwie so dann die Freunde zu haben, die genauso leben, die das verstehen. Und da kommen dann ja auch nicht mehr solche Fragen. Man taucht ja ganz automatisch in andere Themen sofort ein, weil dieses Verständnis halt sofort da ist.
Mhm.
Aber gleichzeitig halt auch Familie und Freunde. Ich unterhalte mich da über andere Sachen. Oft umgehe ich das Thema dann auch. Inzwischen ganz geschickt, weil ich mir denke, nee, das ist Zeitverschwendung, das bringt gerade nichts.
Ja.
Und aber auch das ist schön und das macht Spaß. Aber ja.
Ja, eben haben wir uns ja noch kurz vorher unterhalten und wenn das jetzt so in diesen, ja, also ich weiß, als ich erzählt hatte vor ein paar Jahren bei mir auf der Arbeit, dass ich Yoga-Lehrerin werden möchte, da hat jemand auch zu mir gesagt, boah, Alex, du mit deinem esoterischen Zeugs immer, ne? Und wenn du jetzt sagst, du bist ja selber jetzt auch Yoga-Lehrerin und auch für Atemtechniken und wirst du da ernst genommen? Wirst du oder sagen, hast du auch da mit Thema Spiritualität, ist dein Umfeld dafür empfänglich oder?
Ich selektiere inzwischen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe inzwischen ein Feingefühl dafür, mit wem ich darüber sprechen kann und mit wem nicht. Mhm. Und ich glaube schon, dass es immer offener und offener wird, ja. Aber oft wird Yoga trotzdem noch als Gymnastik oder so gesehen. Hey, ich bewege meinen Körper mal ein bisschen, ich stretch mal ein bisschen hier und da fühle mich da mal ein bisschen besser. Aber was es wirklich in einem bewirkt, wissen das einige, aber nicht jeder, der Yoga macht, weiß es. Ich habe mich auch noch gestern mit einem guten Freund von mir unterhalten, der auch Yoga-Lehrer ist. Und in den USA wird Yoga oft mit Hip-Hop-Musik unterrichtet. Ganz, ganz lauter Hip-Hop-Musik, wo du denkst, was hat denn das mit Yoga zu tun? Das hat ja rein gar nichts mit Yoga zu tun. Es ist halt einfach ein Workout, in dem du stretchst.
Genau, es ist ja auch, das sieht man ja auch viel auf Instagram und sowas, weil es halt auf Fotos natürlich besser aussieht, diese ganzen Asanas, also die Körperübungen. Und darauf ist das ja, finde ich, sehr reduziert.
Ja, absolut, ja.
Weil Yoga ist ja eigentlich, also für mich ist es ja ein Lebensweg, eine Lebenseinstellung, ne? Und weil es gibt noch ja so viel mehr am Yoga als nur diese Körperübungen.
Ja. Da fällt mir auch gerade was Interessantes ein. Also ich werde es mal kurz mit einbringen. Ich habe nämlich eine Dokumentation gesehen, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber der fällt mir später ein, dann kannst du es vielleicht mit einfügen oder so als Link. Über ein 15-jähriges Mädchen, die ihr Leben lang unter Angstzuständen lebt, dann auch Depressionen hatte, Essstörungen und so weiter. Und keiner konnte ihr helfen. Kein Arzt, die Eltern, nicht niemand. Und irgendwie ist sie auf Yoga gestoßen. Und es hat ihr komplettes Leben einfach transformiert.
Die kenne ich. Das habe ich letztens gesehen, diese Doku über sie.
Ja.
Habe ich irgendwo auch gesehen.
Und sie wurde auch die jüngste Yoga-Lehrerin.
Genau, die ist erst 15, 16 oder sowas, oder war sie damals. Ja. Und genau, die ist ja dann in das Yoga-Studio und die reist ja jetzt auch umher.
Das weiß ich nicht, aber...
Und doch, die ist auch ziemlich bekannt. Ich folge der sogar auf Instagram, aber genau, den Namen, der fällt mir jetzt auch nicht ein. Ja. Und doch, das habe ich auch gesehen. Ja. So heilsam, das...
Und das halt so zum Thema dann Spiritualität. Oft wird es dann halt einfach noch als irgendwie, wie du gesagt hast, Esoterik. Also ich finde das Wort Esoterik auch irgendwie schrecklich.
Mhm.
So irgendwie, wenn man so hört, Esoterik, irgendwie, man denkt sofort an irgendwas sehr Unattraktives und irgendwie, oh, irgendwie jemand sitzt da irgendwie zu Hause mit 15 Katzen und irgendwie einer Glaskugel. nur so langsam gehen wir schon in diese Richtung. Viele sind noch nicht so weit, aber wir vergessen, das sind wir ja. Wir haben den Körper, aber wir haben halt auch eine Seele. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, dann werden wir unzufrieden, unglücklich und dann läuft das Leben nicht so, wie wir es gerne hätten. Und bei mir war Yoga, also das Reisen, dass ich nach Australien gegangen bin, das war ein wichtiger Punkt für mich. Aber ich habe in Australien damals auch mit Yoga angefangen. Und ich habe damals 10 Tage lang jeden Tag Yoga gemacht und habe gemerkt, ui, was passiert denn da mit mir? Da ich vorher im Studium halt auch, ich hatte Depression, ich hatte Panikattacken, mir ging es richtig, richtig schlecht. Und ganz plötzlich ging es mir viel, viel besser. Ich hatte meine Ängste im Griff und habe halt eine innere Freiheit einfach nennen inzwischen. Das kam aber tatsächlich durch Yoga. Und es war halt, das Reisen ist wunderbar, es ist schön, es ist halt die Freiheit, die man im Außen dann finden kann. Und man lernt sich selbst besser kennen und verbringt viel Zeit mit sich selbst. Aber an sich so den größten Wendepunkt habe ich in meinem Leben erlebt, als ich mit Yoga angefangen habe. Und deshalb möchte ich es auch nicht missen, deswegen würde ich es auch gerne anderen weitergeben, weil es einfach das Leben komplett verändern kann. Ja. Und ich weiß, ich werde dafür noch öfters belächelt, wenn ich das sage, aber das ist einfach der Wahnsinn. Es ist einfach, es kann sich wirklich komplett alles verändern. Es ist genauso wie bei diesen Mädchen, das ich gerade erwähnt habe, wie ich es gesehen habe. Genauso ist es halt auch. Und so habe ich es halt bei vielen anderen auch erlebt, dass die plötzlich, als ob sie plötzlich geheilt wären. Mhm. Durch Yoga, durch Atemarbeit, durch Meditation und all solche Sachen. Und wenn es belächelt wird, dann, ich glaube, dass so oft halt einfach auch irgendwie eine gewisse Angst einfach vorhanden ist, dass jemand sich nicht drauf einlassen möchte. Weil warum es nicht mal ausprobieren? Ich meine, da gibt es ja nichts zu verlieren. Ja. Aber man muss sich drauf einlassen.
Ja, ich habe halt dann oft gehört, nee, ich bin dafür zu hibbelig oder nee, ich bin nicht gelenkig genug. Aber da merkt man halt auch schon, die Leute haben sich noch gar nicht richtig damit befasst, was Yoga eigentlich ist. Also man muss ja, es kommt natürlich auch auf den Lehrer an. Ne? Manche Lehrer, die sagen halt, warum kommst du denn jetzt nicht mit deiner Nase an die Knie? Ich und sage halt, das ist nicht, was Yoga für mich ausmacht.
Ja, ja.
Also, ob du da jetzt nach der Stunde mit deinen Händen auf den Boden kommst oder nicht, das ist absolut zweitrangig. Ja. Hier ist wichtig, dass du hier Spaß hast, dass du körperschonend, also gelenkschonend praktizierst und dass es dir was bringt. Und das ist aber auch, wo ich halt immer wieder merke, du brauchst auch wirklich jemanden, der dir das beibringt und auch sagt, hier komm, es geht nicht darum, es geht nicht um dein Ego, weil das ist ja eigentlich nur Ego, wenn du jetzt unbedingt dein Bein hinter deinen Kopf kriegen willst, und sondern es geht um ganz andere Sachen im Yoga. Ne?
Ja, letztendlich, also ich habe so das Gefühl, die wahre Magie geschieht eigentlich beim Yoga, wenn man wirklich in der Lage ist, dann wirklich die Bewegung mit dem Atem in Einklang zu bringen.
Ja.
Und es ist ja auch es war ja eigentlich grundsätzlich eine Vorbereitung auf die Meditation. Dafür gibt's ja eigentlich Yoga. Und ich glaube so, die Bewegung, die Asanas, die dann mit dem Atem Einklang bringen und dann in die Meditation zu kommen, das ist dann so, dann merkt man erst so wirklich, worum es geht. Und nein, also ich sehe das genauso wie du, also ob man die Beine hinter den Kopf kriegt oder so, das spielt so absolut gar keine Rolle, das ist total egal. Das kann ich auch heute noch nicht, auch nicht nach irgendwie 8 Jahren Yoga oder so, und das ist egal. Das ist ganz, ganz egal. Es ist eher, wenn man dann spürt, wie die Energie fließt, und jetzt wird's extrem vielleicht. Aber ja, es geht darum ganz, ganz
anders. Es ist so, es ist, also für mich ist dann, also so, wenn ich meine irgendwann Fokus, also ich weiß, als ich damals, ich habe damit angefangen 2013, auch als ich krank geworden bin und über Burnout dann auch in so eine Angsterkrankung gekommen bin, und das war bei mir halt, das waren die einzigen 90 Minuten, wo ich mal Ruhe im Kopf hatte.
Ja.
Weil es war ja dann irgendwann, war das für mich so auch eine Meditation in Bewegung.
Ja.
Weil ich habe mich dann wirklich nur noch darauf konzentriert, atme ich jetzt richtig, und auch die Bewegung, dass ich die, dass sich es gut anfühlt, ne, wie ich meinen Körper bewege und was kommt als nächstes. Und und ich muss auch sagen, dass ich, also mein Weg, nachdem ich zu Yoga oder Yoga mich gefunden hat, dass aber auch meine ganze Sichtweise und all sowas gedreht hat.
Ja.
Und ich habe da irgendwo wieder mehr zu mir gefunden, muss ich sagen. Also ich bin wieder auf meinen Weg gekommen, ne? Seitdem ist auch diese Kreativität wieder da und ist wieder mehr und mehr gekommen. Und also das hat, ja, es ist schwer zu erklären, ne? Es ist Leuten, die noch nie Yoga gemacht haben, aber ich bin auch immer, wenn ich davon erzähle, so begeistert, weil Yoga einfach so gut tut, aber es bringt nichts, darüber nur zu lesen und drüber nachzudenken und zu philosophieren. Du musst es machen.
Ich will
auf deine Matte gehen und es selber praktizieren, weil sonst wirst du diesen positiven Effekt im Körper, ne, und was er auf deine Psyche und also Physis und hat, wirst du sonst ja nicht spüren.
Nein. Und ich finde, es macht auch einen riesengroßen Unterschied, ob man jetzt sich ein YouTube-Video anschaut und Yoga macht oder ob man in ein Yoga-Studio geht. Weil viele versuchen das dann irgendwie zu Hause und machen dann irgendwie von zu Hause Yoga und schauen sich dann Online-Videos an, was auch okay ist. Es ist in Ordnung. Aber trotzdem ist es meiner Meinung nach noch ein riesen Unterschied, den Raum mit ganz vielen anderen zu teilen und einen guten Yoga-Lehrer vor sich zu haben, der einen dann auch korrigieren kann. Also ich habe es online ein paar Mal ausprobiert. Für mich ist es nicht, ich mag es wirklich in Person, in einem Yoga-Studio. Und es ist auch der schnellste Weg, wenn man Yoga kennenlernen möchte, wirklich in ein gutes Yoga-Studio zu gehen. Und es gibt wirklich immer mehr gute Yoga-Studios, wo es wirklich auch um Yoga geht und nicht um irgendwie, hey, wie gelenkig bist du, wie cool ist deine Yoga-Hose oder sonstiges.
Ja, genau.
Also, ja. Sondern wirklich, wo es wirklich noch um wahres Yoga geht.
Ja, und ich weiß, ich habe auch ein paar Ausbildungen gemacht, zum Beispiel für Yoga für Schwangere und sowas. Und die Dozentin oder die Lehrerin, die wir da hatten, die hat so gerne immer Mantras gesungen.
Ja.
Und wenn du, ich meine, ich singe auch für mich alleine, aber diese Energie, wenn man in der Gruppe so ein Mantra singt, also das ist wunderschön.
Ja, ja.
Also scheißegal, ob du singen kannst oder nicht, oder ne? Ob du jetzt so ein Goldkehlchen bist oder ne, ob dich anhörst wie ein krächzender Papagei. Das ist ja schon.
Ja. Genau. Ich finde, das ist auch total befreiend. Ich weiß noch, also in meiner Yogalehrerausbildung mussten wir auch jeden Tag Mantras singen.
Ja.
Ich finde es jetzt auch immer beim Meditieren benutzt. Also ich gucke so, was könnte passen an dem Tag sein? Mantras oder auch Mudras. Ich saß gestern im ICE, bin gestern von Frankfurt zurück nach München gefahren und dachte, was brauche ich denn jetzt? Ich dachte, okay, eine Meditation wäre gut. Hab dann halt nach einem Mantra gesucht, was gerade passend war, bei YouTube dann. wie heißen die Dinger? Jetzt sage ich die Dinger, die Headphones rein und habe dann geguckt, welches Mudra. Und das ist auch ganz interessant, wenn man dann ein bisschen tiefer geht, okay, passt das jetzt gerade, passt das jetzt gerade? Und einfach zu spüren und zu fühlen, okay, was ist gerade richtig für mich? Und ach, das ist wunderschön, dann mit dem richtigen Mantra auch zu arbeiten, was man dann auch irgendwie auflösen kann, wie schnell man sich mit dem Herzen verbinden kann. Und das ist einfach so toll. Und es ist, ich wünschte, dass jeder so diesen, jeder hat ja diesen Zugang, aber dass jeder diesen Zugang erlauben würde. Weil es geht dann so schnell, es ist so wirklich fumm, wie auf der Autobahn einmal. Ich weiß noch, als ich jetzt vorletzte Woche noch in Portugal war, ich habe so ein bisschen den Zugang für ein paar Wochen verloren. Also es lief trotzdem alles gut, aber es war nicht so ganz, dass ich gemerkt habe, mein Herz möchte jetzt das. Und ich habe eine Woche lang jeden Tag Yoga gemacht, war in einer Sweat Lodge. Und dann, boom, war plötzlich wieder alles ganz, ganz glasklar. Es war einfach, es ist, als ob wirklich so die ganzen Schichten plötzlich wieder weg wären. Und der Weg eindeutig ganz, ganz klar war und ich einfach in dem Moment wusste, okay, ich muss jetzt das und das und das machen, das möchte mein Herz. Und das ist dann auch immer richtig. Und auf dem Weg wird man dann ja auch unterstützt. Das geht dann, also ich habe noch nie erlebt, dass das dann schief geht. Mhm. Und ich finde Yoga ist fast, ich nenne es schon fast wie Magie. Aber da gibt es ja auch Wissenschaft dahinter. Aber
es ist ja auch schon Jahrtausende alt. Ne?
Ja.
Und egal, ob es jetzt mit Yoga oder Ayurveda, da steckt ja was hinter. Und
ja.
das Witzige oder das Sensationelle ist ja, dass die moderne Medizin oder auch andere Sachen immer jetzt mehr und mehr darauf, auf solche Sachen zugreifen.
Ja, immer so vom Komplizierten, wir müssen irgendwie das im Ausnahmen, das mehr so in Richtung einfach, wir haben alles schon in uns, das ist alles irgendwie schon da, nur irgendwie haben wir vergessen, wie viel Intelligenz wir eigentlich in uns tragen, was wir alles können,
ja. Was
wir uns selbst heilen können, dass das eigentlich alles schon da ist und dass wir eigentlich nicht.
Ja, viele haben halt auch, also das habe ich auch als ich damals in der Reha war, da war auch ganz viel, dass manche wirklich oder auch in einer anderen Klinik, dass sie Atemübungen gemacht haben, weil wir Menschen auch einfach, und ich habe zuerst gedacht so, wie, ich kann doch atmen, und erzählst du mir denn da? Und aber wir atmen ja ganz, ganz falsch, nur noch hier oben, aber gar nicht mehr hier unten. Und wie viel man damit machen kann. Oder auch, dass manche Menschen einfach überhaupt kein Körpergefühl mehr haben. Die können gar nicht mehr in sich reinspüren. Manche Bewegungen oder ich habe letztens mit einem Fitnesstrainer gesprochen, der sagte mir, dass manche Jugendliche, die zu ihnen oder Kinder schon gar nicht mehr rückwärts laufen können, weil die einfach gar nicht mehr dieses Körperbewusstsein haben. Wo ich mir denke, oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich früher da bei uns durch die Felder und Wiesen laufen konnte und auf dem Dorf aufgewachsen bin.
Ja.
Ne? Ja. Gibt dir sowas, wenn du raus in die Natur gehst, gibt dir das auch Kraft? Oder?
Ja, total. Ich habe auch das Gefühl, dass das, wenn man sich die ganze Zeit konstant in der Stadt aufhält, das ist ja nicht natürlich, wie wir leben in der Stadt. Dass wir dann auch schnell, wie soll ich sagen, die Verbindung zu uns selbst, unserem Herzen schneller verlieren können in der Großstadt. Gerade wenn man schon sehr empfindlich ist und ein Gefühl dafür hat. Wenn ich dann raus in die Natur, da reicht es irgendwie, einen Tag in die Berge zu fahren, einen Tag an den See oder einen Tag oder ein paar Stunden im Wald spazieren zu gehen. Das ist wie Urlaub. Das ist richtiger Urlaub, dann wirklich Urlaub für die Seele. Ja, und das ist auch sehr, sehr wichtig für mich, Zeit in der Natur zu verbringen. Und ich glaube, längerfristig eine längerfristige Base wird für mich auch irgendwo in der Natur sein und nicht in der Großstadt. Ich würde ab und zu, also es ist schön, mal in die Großstadt zu fahren und irgendwie das Leben in der Stadt zu erleben, aber letztendlich, es sind einfach so viele Einflüsse, es ist so viel, dass es sehr, sehr schnell überfordert. Gerade wenn man da feinfühlig ist, sensibel, empathisch, es ist einfach zu viel und es macht auch müde. Und ich merke auch, ich wache in der Stadt anders auf als in der Natur. In der Natur wache ich frisch auf und bin da. Und ich merke schon an den Unterschied in der Stadt. Also das ist schon ein feiner Unterschied oder auch vielleicht manchmal ein extremer Unterschied zu spüren.
Also ich habe ich habe letztens irgendwann auch so einen Vortrag von einem Professor gehört, dass halt selbst Menschen in den Mittelmeerregionen mittlerweile schon Vitamin-D-Mangel haben, weil wir einfach uns viel zu viel Zeit in Gebäuden verbringen, ne? Also umgeben von Wänden. Und das ist ja egal, ob du in der Stadt bist oder ob du hier auf dem Dorf bist. Es ist auch, dass viele sich heutzutage einigeln, glaube ich, auch in ihrer Wohnung. Ja. Und das halt auch, ja, es ist so dieses, wie hat er das genannt? Cocooning hieß das, glaube ich. Also so wie so ein, in so ein Kokon. Du kannst dir ja alles nach Hause liefern lassen, damit du überlebst. Und die meisten Leute verbringen ihre Abende dann wirklich auf der Couch. Und es ist nicht mehr dieses Miteinander.
Ja.
Ne, dieses Rausgehen und in der Natur sein. Und
ja, absolut. Die Verbindung fehlt dann mehr und mehr. Genau das, aber das ist ja genau das auch in diesen Großstädten. Genauso wie du es gesagt hast, wird alles immer einfacher. Und irgendwie alle Leute können immer bequemer werden. Und man kann zu Hause bleiben. Genau. Und dann lebst du in dieser Großstadt, wo so viele Menschen sind und du bist alleine in deiner Wohnung. Das heißt, du verlierst die Verbindung zur Natur, du verlierst die Verbindung zu anderen Menschen und letztendlich du verlierst auch die Verbindung zu dir selbst. Und ich glaube auch, um jetzt auf Australien zurückzukommen, weil Australien für dich ja auch so ein Punkt war, der sehr, sehr wichtig war, man hat viel Zeit draußen verbracht. Man hat gesehen, okay, die Menschen verbringen Zeit gemeinsam irgendwie beim Barbecue und so weiter. Man ist mit der Natur, man ist mit anderen Menschen, anstatt irgendwie für sich ganz, ganz so dieser Fortschritt, wie wir es nennen. Ich finde, das ist ein totaler Rückschritt eigentlich. Ja. Dass wir halt immer, immer bequemer werden durch die Technologie und so weiter. Und die Menschen werden aber immer unzufriedener. Und die spüren ja alle, dass etwas fehlt. Mhm. Und ich habe ja so das Gefühl, dass es immer mehr so wie so zwei Leben, wie leben in zwei verschiedenen Welten. Also die einen entwickeln sich immer mehr in diese eine Richtung, ja, dass alles immer schneller, immer moderner, so und so und so und so wird. Und dass die anderen immer mehr nach einem einfachen Leben suchen.
Ja, es entwickelt sich, glaube ich, viel auch in so zwei komplette Gegenpole.
Genau.
Also Extreme.
Ja.
Also hier sind einerseits diese Hardcore-Veganer und aber auf der anderen Seite die Fleischesser und irgendwie man findet keinen richtigen Zugang mehr miteinander. Ja. Und genauso wie du sagst jetzt dieses, ne, immer höher, schneller, weiter. Und auf der anderen Seite aber diese Sehnsucht nach dem einfachen Leben und einfach mal das Handy auch mal für ein paar Stunden auslassen oder vielleicht sogar mal für einen Tag. Und
Ja. Aber ich glaube, das kommt mehr und mehr, weil ich weiß gar nicht, wie ausgelastet Psychologen inzwischen sind. Ich habe von jemandem gehört, dass
zu Zeiten von bis zu einem Jahr.
Ja, dass es gar nicht mehr möglich ist, Termine zu kriegen. Das spricht ja schon dafür, dass wir uns definitiv nicht in die richtige Richtung bewegen.
Ja.
Und dass es da Zeit ist, etwas zu machen.
Ja. Deswegen, macht Yoga.
Ja, einfach mal ausprobieren, einfach mal offen dafür sein, mal schauen, ob man es mag oder nicht. Wenn kein Yoga, dann vielleicht mehr Zeit in der Natur verbringen oder das irgendwie auch mal einen Tag auszulassen. Genau wie du gerade gesagt hast, so einfache Dinge. Ja, oder anstatt sich das Essen nach Hause zu bestellen, vielleicht doch noch irgendwie aufs Fahrrad zu springen oder sonst irgendwie und irgendwie rauszugehen und zu essen.
Ja.
Freunde sehen. Also so wirklich so die ganz, ganz einfachen Dinge, ja.
Ja, und auch so die Kommunikation. Halt vielleicht nicht immer nur WhatsApp benutzen, sondern vielleicht wirklich mal treffen und mal quatschen, ne? Und oder auch mal telefonieren, anstatt immer nur WhatsApp. Und das sind aber auch Dinge, wo ich sagen muss, es ist so einfach in diese Komfortzone zu rutschen, ne, dass man so bequem wird, ne, oder schreibst du mal schnell eine WhatsApp oder bestellst dir hier mal was und dann musst du nicht selber kochen. Und das sind aber dann so Sachen, wo ich mich auch immer wieder dran erinnern muss, komm, jetzt geh aber mal raus und du hast jetzt seit 3 Tagen nur mit deinem Postboten gesprochen. Jetzt wird es aber Zeit. Aber ich merke das dann auch. Ich merke dann auch, dass ich dann raus muss.
Ja.
Und ich glaube aber, dass viele Leute sowas gar nicht mehr oder vielleicht auch nicht mehr merken wollen.
Ja, da gilt es, dann ist es gut, da irgendwie langsam anzufangen. Also ich glaube, wenn man es nicht mehr merkt, vielleicht falls Menschen dann in der Situation zufrieden sind, ist es ja auch in Ordnung. Ist ja nicht, dass jeder jetzt irgendwie Yoga machen muss oder sonst irgendwie, dass das jetzt richtig ist und das falsch oder sonst irgendwie. Aber ich glaube, wenn man merkt, dass da etwas nicht stimmt, also wenn man es selbst wahrnimmt, dann ist es genauso, wie du gesagt hast, du merkst dann, okay, wenn du 3 Tage zu Hause warst und nur mit dem Postboten gesprochen hast, dann ist es Zeit, rauszugehen. Und ich merke auch, wenn ich zum Beispiel, ich arbeite zum Beispiel gerne in Phasen, also dass es Phasen gibt, in denen ich mehr arbeite und dann mache ich in manchen Phasen einfach gar nichts. Es kann dann sein, dass ich wochenlang gar nicht arbeite.
Das ist dann auch okay für dich?
Okay für mich, ja, das passt. Aber ich muss dann auch aufpassen und ich merke dann auch, okay, ich bin 2 Tage zu Hause und habe dann keinen Menschenkontakt, dann merke ich schon, oh, du musst unbedingt jetzt rausgehen, du musst Freunde sehen. Also ich merke dann schon, dass etwas fehlt und dann mache ich das natürlich auch und dann klar, dann sehe ich auch Freunde. Aber ich glaube, dass da jeder so eigentlich sein Gefühl für hat und dass das spüren kann, was da gerade fehlt.
Und wenn nicht, ich habe halt gesagt, nee, ich fühle mich nicht gut, aber so ist halt das Leben. Ich glaube, also jetzt vielleicht nicht unbedingt die jüngere Generation, aber ich glaube, dass viele Menschen, die merken, dass da irgendwas nicht so stimmt, aber die sagen sich ja, Mann, das Leben ist halt kein Ponyhof und kein Wunschkonzert und ich bin aber jemand, der sagt, ich möchte aber, dass mein Leben ein Wunschkonzert auf einem Ponyhof ist. Und ich glaube, dass viele sich dann einfach damit abfinden.
Ja, aber ich glaube, da muss man dann auch ganz woanders ansetzen. Also ich glaube, dann irgendwie jetzt aus der Wohnung raus oder so, da muss man dann ganz, ganz woanders anfangen. Warum glaubt man, dass das Leben kein Ponyhof ist? Wer hat es einem so beigebracht? Waren es die Lehrer? Waren es die Eltern? Es ist das Umfeld. Ja. Also ich glaube, da muss man
ein bisschen... Glaubenssätze, ne?
Genau, das sind die Glaubenssätze dann. Und da dann dran arbeiten, woher es eigentlich kommt. Weil meistens, was wir dann in uns tragen, haben wir irgendwo anders aufgeschnappt.
Ja.
Und das kann man ja dann auch, so doof sich das Wort jetzt anhört, aber das kann man umprogrammieren. Das kann man dann wirklich auch loslassen und einen neuen Glaubenssatz dafür haben. Wenn der Wille dann da ist, etwas ändern zu wollen, natürlich muss erst der Wille da sein. Wenn man jetzt irgendwie da ist und sagt, nö, das Leben ist so und das wird nicht besser werden, aber ich will nichts daran ändern, dann ist das so. Dann kann da ja auch keiner helfen. Das geht ja dann auch gar nicht. Aber wenn man merkt, okay, da ist so dieses Gefühl in mir, dass da mehr möglich ist, dass da mehr geht, dann kann man damit natürlich etwas machen. Und dann kann man schauen, irgendwie, wo macht es Sinn anzusetzen? Kann man da irgendwie vielleicht, ich finde, man kann sehr viel mit dem Körper machen, wie wir auch über Yoga gesprochen haben, da anfangen, irgendwie die Ernährung, in die Natur gehen, an dem Mindset arbeiten. Da gibt es so viele Möglichkeiten inzwischen. Da schaut man dann einfach, was persönlich das Richtige für einen dann einfach ist, um ein neues Leben zu kreieren, ein neues Leben.
Ist dann auch halt zu sagen, so Alfred, ne, jetzt halt mal die Klappe.
Ja,
und dann, weil es ist ja, du musst es selbst machen. Ne? Es wird kein anderer für dich machen.
Nee.
Du musst es selbst machen und da heißt es halt auch manchmal, ja, ich habe auch vor vielen Dingen Angst. Also auch jetzt vor der Selbstständigkeit, ne, dieses, ist halt nicht mehr Angestelltenverhältnis und aber trotzdem habe ich mir auch gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja.
Also so mit 70 brauche ich mich nicht mehr selbstständig zu machen und ich muss auch sagen, dass ich mich jetzt auch in innerhalb des letzten Jahres oder 1,5 Jahren auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, auch in mich gegangen bin, was auch nicht immer angenehm war. Und hast du Leute, wo du sagst, so, die sehe ich so als Mentor an, die dir viel bringen, wenn du oder wo du sagst, das ist so eine Art Vorbild für mich. Hast du noch solche Leute?
Also ich Also ich folge niemandem wirklich jetzt so irgendwie regelmäßig. Es gibt ein paar Menschen, die Joe Dispenza zum Beispiel finde ich sehr, sehr gut. Seine Meditation und so weiter. Und schön, dass er wirklich Spiritualität mit Wissenschaft zusammenbringt, was sehr, sehr wichtig ist, ich finde.
Ja.
Also ihn kann ich sehr empfehlen. Und ich glaube, so das wäre auch so meine Number One, die ich empfehlen kann.
Ja, bei mir auch.
Ja, also der ist echt super. Wunder. Und das, ja, gestern habe ich auch mit einer Meditation von ihm gearbeitet und er ist einfach richtig.
Also ich kenne ihn erst, mir ist das erst Anfang des Jahres jetzt durch eine Bekannte und ich kannte ihn gar nicht. Ich habe auch noch nie von ihm vorher gehört. Ja. Und ich war erstmal so, weil er ist ja schon jetzt in den neueren Meditationen so sit up straight und ne und atme und habe ich gedacht, so ganz anders als die Meditation im Yoga, die ich kannte. Und vor allen Dingen auch, weil, also du fokussierst dich da ja sehr auf den, also in dem, was ich beim Yoga gelernt habe, auf die Atmung und auf das in dich gehen. Und aber er sagt ja wirklich, visualisiere, ne, geh raus aus, ne, und das dein bestes Leben und das, was du haben willst. Und es ist aber so wichtig, dass du das auch fühlst.
Ja.
Es ist nicht nur, dass du über Dankbarkeit und Freude, dass du darüber denken sollst, sondern du sollst diese Gefühle ja auch in dem Moment wirklich spüren. Und das war was ganz anderes für mich als das, was ich gelernt habe. Und ich muss sagen, ich bin so begeistert von seinen Meditationen und auch ich habe jetzt hier sogar noch ein Buch von ihm liegen. Ich habe Hörbücher von ihm auf dem Handy. Also das muss ich sagen, ich finde ihn wirklich auch ganz, ganz toll.
Ja, doch, der ist erste Sahne, ja.
Weil man es mit der Wissenschaft halt auch begründen kann. Weil wenn irgendjemand sagt, ach nee, komm Alex, jetzt hör mir auf mit Quantenphysik und was weiß ich allem und ne, dass du dir dein Leben, dass du ohne irgendwas zu tun, das hier hinholen kannst, dass du Krankheiten heilst oder...
Du tust ja trotzdem was, das ist ja das. Du tust ja trotzdem was, nur etwas, das du halt vielleicht nicht sehen, nicht greifen kannst.
Und das finde ich halt so toll, dass er da wirklich auch diese ganzen wissenschaftlichen Untersuchungen macht, ne, dass da wirklich, wo er sagt, da waren Wissenschaftler bei mir, die sind fast umgefallen, weil die da sowas noch nie gesehen haben, solche Testergebnisse.
Ja. Ja. Und das ist genau einer dieser Menschen, der dann beide Welten zusammenbringt.
Ja,
genau das. Also ich brauche zum Beispiel keine Wissenschaft, um zu spüren, dass das jetzt richtig war oder dass das oder das in mir ausgelöst hat. Mir das oder das gebracht hat. Ich glaube das dann einfach. Ich habe den Glauben. Aber
es gibt Menschen, die wirklich solche Fakten brauchen.
Genau. Und dafür ist das dann ja dann auch perfekt. Und es ist ja auch gut, wenn es dafür dann auch Beweise gibt. Und es ist perfekt. Also ein besserer fällt mir gerade eigentlich nicht ein, so auf den Magen, noch auf einer geerdeten Ebene. Sonst, also ich mag auch viele Yogis und meine Yoga-Lehrerausbildung habe ich in einem Ashram gemacht. Mhm. Und also dann auch irgendwie nach den Lehren eines Gurus und so weiter. Also ich lebe nicht sehr dogmatisch, also eigentlich gar nicht. Ja. Also ich glaube, was für mich richtig ist, was ich richtig anfühle, so lebe ich dann auch. Aber auch da gibt es tolle Inspirationen. Philosophen finde ich auch toll. Ich finde Alan Watts super, Rumi, also eher Philosophen finde ich super. Da hole ich sehr, sehr viel Inspiration vor. Und dann, wenn ja, da ziehe ich das meiste raus eigentlich, um ehrlich zu sein. Also es ist gar nicht so jetzt irgendwie ein Motivationscoach oder das. Also es sind eigentlich eher Philosophen.
Ja.
Und denen ich dann folge, deren Bücher lese. Manchmal einfach nur vielleicht einen Satz lese und dann kommt schon direkt die Inspiration, irgendwie was anderes zu machen. Ja. Oder auch Meditation, auch selbst die innere Intelligenz, weil oft suchen wir im Außen irgendwie diese Person kann uns helfen, das oder das. Ich glaube, dass es oft sinnvoller ist, sich hinzusetzen und vielleicht zu meditieren und zu schauen, was wir schon in uns haben. Also mehr irgendwie, was ist schon da? Welche innere Weisheit habe ich, anstatt von außen irgendwas wieder in mich einfließen zu lassen? Weil ich glaube, wir haben schon genug da. Und ich glaube, dass anstatt jetzt irgendwie nach anderen Personen zu schauen, es ist ganz gut zu schauen, was alles schon in uns ist, weil da ist schon eine ganze Menge.
Ja, das stimmt. Also ich habe auch bevor ich krank wurde, so versucht, mich anzupassen und so zu sein, wie halt die anderen um mich rum, dass ich mich wirklich, wie sagt man, was nicht passt, wird passend gemacht. Und ich habe mich wirklich so verbogen, dass ich mich fast selber zerbrochen habe. Ja. Und bei mir fehlte, ich habe das, was ich in mir gespürt habe, einfach komplett weggedrückt.
Ja.
Na, ich wusste, natürlich wusste ich, dass ich nicht auf dem richtigen Weg bin, aber ich habe halt gedacht, nee, das ist doch der Weg. Ne? Ich bin ja jetzt da drauf, also gehe ich den noch weiter und bis dann halt jetzt mein Geist und mein Körper irgendwann gesagt haben, so Mädchen, jetzt ist aber wirklich mal Schluss. Ne?
Ja.
Und ich muss halt sagen, also momentan lasse ich das Meditieren wieder sehr schleifen.
Mhm.
Ich weiß, also das ist ja, ich meine, wir wissen ja manchmal wirklich, was gut für uns ist. Ne? Und wir machen es trotzdem nicht.
Ja, klar.
Also dieser Alfred.
Das ist dann der Alfred, der sagt, bleib mal noch im Bett liegen oder schau dir einen Film an oder mach das.
Genau, auch Menschen.
Sagt, nein, Alfred, nein, ich bin stärker als du.
Hast du da irgendwie so, hast du für dich so Strategien, wo du sagst, so, das ist jetzt wirklich so für mich, dass ich da on track bleibe oder?
Ich merke halt, ich habe halt, inzwischen merke ich, wenn es dann halt wirklich dann schlimm wird, richtig schlimm ist es dann wahrscheinlich nicht, aber ich merke schon, wenn ich dann nicht zu meinem Herzen verbunden bin und es mir dann ein bisschen schlechter geht. Dass es dann einfach Zeit dafür ist. Natürlich ist es besser, regelmäßig jeden Tag dabei zu bleiben. Meistens läuft das dann auch so. Aber klar gibt es auch mal irgendwie eine Woche, wo dann vielleicht mal dann nicht meditiert wird oder eine Woche irgendwie kein Yoga gemacht wird. Klar, und das ist ja auch ganz menschlich und ganz normal. Sonst wären wir ja auch irgendwie wie zum Roboter oder so. Und das ist dann, oh, ich muss jetzt jeden Tag 90 Minuten Yoga machen, ich muss jeden Tag 30 Minuten meditieren und ich muss das und das und das. Und letztendlich ist das ja auch schon wieder
dieses Müssen.
Genau, und also ich merke, wenn es dann, ist genauso wie mit dem Postboten, wie du es erwähnt hast, mit den zwei, drei Tagen dann raus, und genauso ist das selber mit dem Meditieren und mit dem Yoga. Ich merke dann, ich hatte das auch, als ich nach Deutschland gekommen bin, nach München, ich glaube, nach einem Monat habe ich gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich mich auch mit einem Mantra hingesetzt, habe länger meditiert und ich habe so geweint. Da kam so viel raus, was so schön war, so, so befreiend. Einfach schön irgendwie, welche Emotionen da gerade waren, die ich nicht wahrnehmen konnte die letzten Wochen. Und also manchmal passiert es mir dann auch, dass ich ein bisschen zu lang warte. Aber man spürt das dann. Also ich glaube, wenn man einmal damit angefangen hat, zu meditieren, Yoga zu machen, dann ist man schneller wieder in dem drin halt einfach. Es geht so viel schneller als vorher.
Mhm.
Und das spürt man einfach. Das Gefühl dann einfach, okay, es wird jetzt Zeit, sich wieder hinzusetzen, mal zu meditieren oder Yoga zu machen. Ist ein Gefühl einfach für vorhanden dann.
Ja.
Oder auch mit dem Essen und so weiter, wenn es dann irgendwie, dann wird es mal eine Tafel Schokolade zu viel oder so. Das merke ich dann auch, dass dein Körper sagt, nee, komm, das war jetzt nicht so gut. Mehr frisches Essen wieder. Und dann merke ich, wow, ist das super, dann irgendwie einen Smoothie zu haben anstatt eine Schokolade oder so. Aber es ist dann halt okay, dass das auch nicht zu machen. Das ist ja auch in Ordnung, weil Schokolade ist auch super. Und mal einen Film zu schauen, ist auch super. Einfach so die goldene Mitte zu finden, die Balance irgendwie
zu finden. Genau, das ist es, die Waage zu finden. Ne?
Ja.
Für jeden, also das ist ja auch bei jedem individuell.
Ja.
Und,
Und genau wie die ganze
Jetzt die letzten Tage habe ich halt mir immer frisch gekocht alles. Nicht morgens immer meine Smoothie Bowl, mittags dann halt was wieder frisch gekocht, und gestern habe ich aber dann mehrere Stunden gearbeitet und ich habe so keinen Bock zu kochen.
Mhm.
Eigentlich hatte ich mir gesagt, nee, du bestellst kein Essen mehr. Und dann habe ich mir gestern Mittag aber einen Salat bestellt und halt eine Pizza.
Mhm. Ja.
Und dann dachte ich nachher so, boah, scheiße, Alfred, ne?
Jetzt wolltest du
eigentlich nicht mehr bestellen und aber die hat so gut geschmeckt.
aber ich finde ja auch, dann ist es total wichtig, die Pizza dann auch zu genießen.
Mhm.
Und dann halt einfach sehr schön, mal Pizza zu essen.
Ja.
Also ich finde, man merkt schon den Unterschied, wenn man dann den Tag vorher Pizza gegessen hat oder ob man Salat gegessen hat oder irgendwie, ja, irgendwas anderes Frisches halt. Aber ab und zu tut es ja dann auch gut und ich finde, man soll es dann auch total genießen.
Ja. Ja.
Da muss man selbst halt dann irgendwie schauen, irgendwie was.
Ja. Ja. Ich habe mir deine Webseite ja noch angeguckt und du schreibst ja auch sehr viel. Schreibst du das alles selbst?
99%. Ja, ich habe mal, also ich habe auch ein paar Gastbeiträge.
Mhm.
Sind jetzt nicht so.
Aber du hast jetzt keine virtuelle Assistentin oder sowas, wo du sagst, du gibst ein paar Stichworte und dann schreibt die das für dich. Nee,
auch die Bücher sind selbst geschrieben. Merkt man dann auch, weil da Rechtschreibfehler waren.
Ah, okay, das Feedback hast du dann bekommen, oder?
Ja, beim ersten Buch. Ich habe das erste Buch einfach geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, dass es so richtig ist, den Weg zu teilen. Und ich habe es dann einfach so rausgehauen, wie ich gespürt habe, dass ich es einfach dann weitergeben sollte. Und ich habe mir dann nicht großartig Gedanken darüber gemacht, wie professionell es sein sollte. Ich habe es einfach gemacht. Und was überraschenderweise dann recht gut lief. Aber also das würde ich heute schon dann anders machen, also professioneller rangehen und so weiter. Aber
ja gut, du hast ja noch zwei weitere Bücher geschrieben.
Ja, das ist richtig.
Ja. Und da hast du es dann anders.
Die wurden auch professionell korrigiert, dann auch lektoriert und so weiter. Ja, ja, ja. Ja, also ja, ich schreibe sehr viel. Es kommt aber auch phasenweise. Also wenn Inspiration da ist, schreibe ich. Wenn keine Inspiration da ist, dann schreibe ich nicht. Also es ist, ich schreiben muss. Aber ja, Schreiben ist für mich sehr, sehr befreiend. Sehr, sehr. Also ich finde auch, sagen wir mal, man hat einen schlechten Tag, man weiß nicht, was los ist. Es ist dann gar nicht schlecht, sich irgendwie einen Zettel Papier zu nehmen, einen Stift und einfach drauf loszuschreiben. Das ist manchmal ganz.
Das ist dann auch nicht auf dem Laptop, da schreibst du wirklich mit der Hand.
Ja, bevorzuge ich total, ja.
Ich habe auch überall Blöcke und Stifte liegen und ich kaufe mir dann auch irgendwo immer wieder so kleine, schöne Heftchen und ich klebe immer wieder mit und ja.
Ja, also, ich finde es auch schöner, wenn es mal, also klar, mein Laptop kann man auch anfassen, aber es ist schön, wenn man irgendwie ein Blatt Papier hat und einen Stift und irgendwie mit verschiedenen Farben dann auch zu arbeiten oder so. Ja. Selbst jetzt den Online-Kurs, den ich gerade kriege, es ist erstmal mit einem Block Papier und verschiedenen Farben, ganz viele verschiedene Stifte und dann irgendwie, also es wird erstmal entsteht es so, dass ich es wirklich anfassen kann und dann wird es digital.
Okay.
Andersrum macht auch keinen Sinn. Also.
Wir haben ja schon über den Kurs gesprochen, aber möchtest du kurz noch darüber erzählen, worum geht's da?
Der Kurs ist in ungefähr 2 Wochen fertig. Ich erstelle gerade einen Kurs, der Menschen einfach dabei hilft, ihr Leben so zu leben, wie sie es leben wollen. Also ich gehe da wirklich auf den Verstand ein, auf die Gedankenwelt, auf den Körper, auf die Seele. Was will das Herz? Also wirklich Step by Step, so dass es für jeden verständlich ist. Und im Prinzip mache ich das nur, weil ich gesehen habe, wie mein erstes Buch geholfen hat, was für mich sehr, sehr überraschend war, um ehrlich zu sein. Mhm. Und dadurch habe ich gesehen, was anderen helfen kann. Aber man kann noch viel, viel, viel mehr machen. Man kann noch viel, viel besser helfen, noch viel, viel mehr geben. Und deswegen mache ich das und hoffe, dass, also für mich ist es immer so, dass das größte Geschenk zu sehen, wenn jemand irgendwie so seine Ketten lösen kann und sehen kann, hey, ich lebe nicht im Gefängnis, eigentlich leben wir in Freiheit, aber es passiert einfach hier, dann geht's hier weiter und es ist halt einfach so wie innen, so außen halt, dass wir selbst entscheiden. Und da würde ich halt gern Menschen bei begleiten und behilflich sein, ja.
Was ist bei dir sonst noch in den nächsten Monaten geplant? Wo kann man dich treffen zum Beispiel? Gibt es irgendwelche Vorträge oder Retreats oder
Ja, ich würde so gerne Retreats geben. Oh, das wäre so, das ist so wirklich, das wäre so ein Herzensding auch, so wirklich Retreats. Es sind so, so schön, Menschen dann auch persönlich zu treffen. Mhm. Ich habe jetzt noch kein genaues Datum, würde das dann aber auf entweder auf meinem Blog oder auf Instagram oder Facebook oder überall dann halt bekannt geben.
Genau.
Sehr, sehr gerne. Alles
in die sogenannten Shownotes oder wo auch immer ich das veröffentliche, unser tolles Video. Also ich werde da all deine sozialen Medien verknüpfen und sagen wir mal so.
Es gibt ein neues Buch, das habe ich letztes Jahr geschrieben. Das kommt am 6. September raus.
Mhm.
Und das heißt Freiheit im Herzen. Und dazu werde ich dann auch, ich glaube am 18. Oktober bin ich dann auf der Frankfurter Buchmesse, habe da einen Auftritt. Wahrscheinlich bin ich auch, ich glaube 2 Tage vorher, da würde ich dir später Bescheid sagen, mhm. und so weiter, die habe ich nicht genau im Kopf, bin ich wahrscheinlich auch in Münster auf einem TEDx-Talk.
Mhm.
Es passieren jetzt ein paar Sachen in den nächsten Monaten.
Mhm.
Und ja, die Daten würde ich dann später durchgeben. Ja, also so ein paar Sachen dann halt auch live. Online gibt es ein paar Sachen und ja, und Retreats wahrscheinlich Ende des Jahres oder nächstes Jahr mehr und mehr davon, weil das wirklich sehr, sehr schön wäre. Ja.
Also mein Traum ist ja dieses Co-Living auf Mallorca jetzt Herbst, Winter.
Ja.
Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass du da als Special Guest hinkommst und vielleicht auch Yoga unterrichtest und einfach, wenn da Leute Bock drauf haben, dass wir so einen Workshop-Abend vielleicht machen oder sowas. Das wäre ja vielleicht ganz cool.
Schön. Ja, das klingt schön.
Das wäre, das
und
ist
schön, dann noch beisammen zu sitzen und dann vielleicht später noch ein Glas Wein zu trinken oder auch nicht, wenn man es möchte halt.
Genau.
Sehr, sehr schön. Ja, das klingt toll.
Ja.
Und Mallorca ist schön.
Sehr schön.
So, so schön. Also früher dachte ich immer, oh, Mallorca.
Ja gut, Mallorca, Ballermann, ne? Also das habe ich immer mit Mallorca verknüpft, aber es ist halt abseits vom Ballermann, wobei das sich ja jetzt auch ändert am Ballermann selber.
Ja.
Also Ballermann ist ja nicht nur Ballermann 6, sondern diese ganze, ne?
Ja.
Aber weil sich da ja jetzt wirklich so eine Initiative aus Anwohnern und den Gastronomen zusammengeschlossen haben, dass das da halt sauberer und auch wieder ein bisschen zivilisierter zugeht.
Ja.
Und das finde ich auch sehr schön.
Ja.
Genau. Aber es gibt so tolle Ecken. So
ja. Tolle Ecken. Ja, also ich war auch überrascht. Ich war letztes Jahr dort.
Mhm.
Und ja, wunderschöne Insel, so schön. Also ja, sehr, sehr lebenswert und auch schön auch für den Urlaub. Also ja, wenn du dann da bist, ja, komme ich gerne vorbei.
Ja. Das ist doch mein Wort. Das schreibe ich dir dann.
Genau, ja.
Genau.
Dann komme ich dahin.
Alles klar. Nee, es hat mich total gefreut, dass du dabei warst.
Mich auch, dankeschön.
Ja, sehr schön. Und ja, liebe Hörer, Zuguckender, je nachdem, wo ihr gerade auch seid. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und ja, nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge von Tschüss Alfred. Und ich freue mich drauf. Wie immer, ein Kuss und Schluss.